Zur Predigt wurde ich letzte, also ich habe mehrere Gedanken, die ich versuche zusammenzubündeln, die dann auf eine Richtung führen sollen. Und eine Sache war, letzte Woche haben wir uns nach dem Gottesdienst unterhalten, Raimund Maja, und Raimund erzählte von der Kurzbibelwoche in Bad Gandersheim und von Jesaja 14 und Philipper 2. Und nicht einfach, weil wenn man die Stellen liest, dann hat man ja das so eigentlich vor Augen, was da so steht. In Jesaja 13, Vers 14, du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen. Also Jesaja 14, Vers 13 und 14 ist das, also da fehlt noch eine 14er drin. Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Wer von euch würde das gerne für sich in Anspruch nehmen? Mit der Reaktion habe ich gerechnet. Ich würde das auch nicht für mich in Anspruch nehmen wollen. Letztendlich, wenn wir den Zusammenhang lesen, ist das einfach der Fall des Satans. Er ist aus dem Himmel rausgeworfen worden, weil er nämlich so sein wollte wie Gott. Und das wird auch deutlich darin, ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Darunter versteht man den Berg der Götter. Da sind also sämtliche Götter, die irgendwie auf der Welt hin und her wabern, die sind dort versammelt und er wollte sich noch auf den höchsten Berg setzen und eigentlich über alles, über allem anderen sein. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Luzifers Fall. Damit ist er aus dem Himmel geworfen worden. Und damit möchte niemand etwas gemein haben. Egal, ob du Jesus nachfolgst oder nicht. Wenn du das einem Menschen erzählst, der sein Herz nicht Jesus gegeben hat, der möchte nicht dem Teufel gleich sein. Wer will das schon? Obwohl das so viel in so vielen Liedern und allen möglichen Sachen besungen wird und hier im Harz besonders. Aber trotzdem will wirklich direkt damit niemand etwas zu tun haben und schon keiner will sich so weit erheben, dass er Gott sein möchte. Also wir, die wir Jesus nachfolgen, haben doch mit diesem Text, wenn wir ihn lesen, nichts zu tun. Nichts in dem Sinne, dass wir es nicht persönlich auf uns beziehen. In Philipper 2, in den Versen 6 bis 9 steht, er, der in göttlicher Gestalt war, das war Jesus, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Ja, macht er jetzt das Gleiche wie der Teufel? Der Teufel will doch auch dem Allerhöchsten gleich sein. Was macht Jesus denn jetzt wieder hier? Also eigentlich widerspricht sich das doch, aber lesen wir mal weiter. Vielleicht kommt ja dann noch so ein bisschen was an Erklärung dazu. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Halleluja. Kennt ihr diesen Namen? Ja, gut, also einige waren schon mal in der Kinderstunde. Hier wird etwas ganz eklatant klar. Jesus nahm es nicht als einen Raub an. Er kommt in Demut. Und nicht mit Arroganz und sagt nicht, ey, hör mal zu, ich bin derjenige, ich hab's in der Hand, ich bin doch der Tolle, ich will genau sein wie Gott. Jesus nimmt Knechtsgestalt an, wird den Menschen gleich. Er erniedrigt sich selbst und wird gehorsam bis zum Tod. Was für ein Bild, was für ein Bild. Was ganz anderes als das, was da in Jesaja 14 steht. Was haben wir jetzt als Christen, die wir Jesus nachfolgen, damit zu tun? Mit diesem zweiten Bild. Haben wir etwas damit zu tun oder haben wir damit nichts zu tun? Wenn wir etwas damit zu tun haben, was haben wir dann damit zu tun? Und wenn nicht, dann musst du jetzt nochmal in die Kinderstunde gehen. Weil das wird eigentlich schon von Kindesbeinen an gelehrt, dass wir Jesus nachfolgen sollen und dass wir verwandelt werden sollen in sein Bild. Also das haben wir als Christen, wenn wir Jesus nachfolgen, damit zu tun, dass wir verwandelt werden in dieses Bild. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Er schuf ihn als Mann und Frau. Nicht, dass wir jetzt auf diese Verlegenheit kommen, gottgleich sein zu wollen wie Jesus. Aber letztendlich ist es so, dass wir mit Jesus später zu Gericht sitzen werden und wir werden miturteilen. Das heißt, wir werden auf eine Stufe gehoben, die uns eigentlich als Menschen widerstrebt und die uns auch eigentlich überhaupt nicht zusteht. Aber ich will auf was anderes hinaus. Wenn wir in sein Bild verwandeln sollen, wie verhält es sich denn dann mit der Knechtsgestalt? Wie verhält es sich denn dann mit dem Erniedrigen, sich selbst erniedrigen? Wie verhält es sich denn dann, gehorsam zu sein bis zum Tod? Sind das nicht doch Menschenbilder, die beiden Sachen? Ich könnte mir vorstellen, dass sich bei dem einen oder anderen momentan so ein gewisser Protest regt, vor allen Dingen für die linke Seite. Ich will das nochmal versuchen, so ein bisschen zu vertiefen. Wir sind in dieser Position. Wer glaubt, dass das so ist, wie das da steht? Einer. Ich glaube das nicht. Ich glaube, es ist so. Jesus hat keinen Gegner mehr. Denn Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Jesus hat keinen Gegner mehr. Wie sieht das denn aber real in unserem Leben aus? Hat der Teufel noch Macht in deinem Leben? Wer von euch würde denn sagen, dass er freiwillig dem Teufel Macht zugesteht? Ich würde das nicht von mir sagen wollen. Ich habe immer das Beispiel von einem Prediger vor Augen, wenn der Teufel etwas zu sagen hat oder zu schreiben hat, dann kann er es unter meine Fußsohlen schreiben, auf den Boden, wenn ich stehe. Juristisch gesehen, vom Himmel her, hat der Teufel keine Macht mehr über uns. Biblisch, juristisch gesehen, hat der Teufel keine Macht mehr über uns, denn Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht, der Teufel ist besiegt, die Macht des Todes niederliegt. Das ist so, wir haben ewiges Leben. In dem Moment, wo du dein Leben Jesus anvertraust, hast du ewiges Leben. Das ist so sicher wie das Amen in jeder Kirche. Ihr dürft auch zwischendurch, wenn ich was Richtiges sage, auch mal sagen Amen oder richtig. Wir haben einen fast interaktiven Gottesdienst. Ich bin also nicht hier so eine Art, weiß ich nicht, wie ich das nennen soll, Vorturner oder sonst was, sondern ich möchte schon, dass wir so zumindest einen Ansatz vom Dialog haben. Das wäre schon wünschenswert. Wenn du dir das jetzt nochmal vor Augen führst mit den Menschenbildern und dem Text, den wir eingangs gelesen haben aus Jesaja 14 und Philipper 2, und dass du dann siehst, dass das eigentlich die Wahrheit ist, die da jetzt an der Tafel ist. Es ist, Jesus hat keinen Gegner mehr. Und wenn du dann dein Leben betrachtest und dann diese, das könnte fast aus der Werbung kommen, Bella Form, ja, so bergauf, bergab, dann denkst du dir, also irgendwas, wie verhält sich das denn? Warum ist das denn so? Nun, weil es eventuell doch diese Menschenbilder sind, die wir dabei haben. Ich möchte da mal etwas anderes mit einführen, und zwar in 1. Mose 3, Vers 4 und 5. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß an dem Tage, da ihr davon, und da habe ich jetzt eingeführt in eckige Klammer, vom Baum der Erkenntnis, esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und wir wissen, was Adam und Eva gemacht haben im Paradies. Sie haben diese Frucht von diesem Baum gegessen und das Erste, was sie taten, war, sie schämten sich. Und als Gott dann fragte, Adam, was hast du getan? Da sagte er, die Frau, die du mir gegeben hast, also Gott, du hast Schuld. Und dann ging er zur Frau und dann sagte sie, nein, die Schlange war es. Ich frage dich allen Ernstes, wer hat die Entscheidung gefällt, die Frucht zu essen? War das die Schlange? War das in dem Moment, wo Adam reinbiss, seine Frau? Kann ich für dich Entscheidungen fällen? Kann ich sagen, ich bekehre mich für dich? Ich kann nicht für jemand anders etwas entscheiden. Genauso wenig kann irgendjemand anders etwas für dich entscheiden. Die Entscheidungen in deinem Leben, die fällst du ganz allein. Egal welche Einflüsse und Umstände von außen her kommen, du entscheidest, was du tust. Niemand anders. Eure Augen werden aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Menschenbild. Was ist der Mensch für ein Mensch? Jeder Mensch, der nach dem Sündenfall geboren wurde und geboren wird, bevor Jesus wiederkommt, wird nicht nur in der Trennung von Gott geboren, sondern lebt bis zu seiner Bekehrung nach dem Vorbild des Teufels, jedem das Seine, mir das Meiste. Wir werden in der Trennung von Gott geboren und das bedeutet letztendlich, dass ich mich selbst auf meinen Thron setze und sage, ich bin Gott. Ich will, ich will, ich will, ich zähle. Was interessiert mich der andere? Und wenn wir uns in der Welt umgucken, dann ist das auch so. Wir gehen kaputt, weil die Menschen nur noch an sich denken. Geiz ist geil. Wenn du geizig bist, dann machst du das zu deinem eigenen Vorteil, nicht zum Vorteil des anderen. Es sei denn, du geizst mit Tadel und Schimpfworten und so. Man kann das natürlich auch alles noch erweitern, aber in der Regel ist es so, wenn es um Geiz geht, dann geht es um Kohle und dann ist das für dich und nicht für deinen Nachbarn und nicht für dich, für die Menschen um dich herum, sondern Geiz ist geil. Das drückt letztendlich das aus, dass wir so sein wollen wie Gott. Ich will über mich selbst bestimmen. Mein Bauch gehört mir und was weiß ich, was es für alles Klamotten gibt. Wir sind so selbstbestimmt, wir brauchen keinen Gott mehr. Ich bin Gott. Das erinnert mich an eine Geschichte von Herman van Veen. Ich weiß nicht, wer den kennt. Aus Holland, so ein Liedermacher. Er hat so eine Geschichte erzählt, wo er in der Kirche sitzt. Und ganz zum Schluss setzt er sich neben einen und Moment, er setzt sich neben Gott so oder so ähnlich war das, weiß nicht, auf alle Fälle sagt Gott dann zu ihm, Kollege. Also der Mensch ist so geprägt, dass er so sein will wie Gott. Da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Wir werden in dieser Abhängigkeit geboren. Luther drückte das einmal so aus. Du bist das Pferd, geritten wirst du immer. Wer auf deinem Sattel sitzt, das bestimmst du. Entweder der Teufel oder Gott, aber geritten wirst du immer. Wer ist der Mensch? Es hört sich so schön abstrakt und allgemein an, wenn wir uns so über Menschen unterhalten. Wer ist der Mensch? Bist du das? Bin ich das? Nee, kannst du da sagen, denn du gehörst ja zu Jesus. Ich habe mich bekehrt, mein Name ist im Buch des Lebens aufgeschrieben, ich habe ewiges Leben. Ja, ich sag dir, du hast recht, vollkommen recht. Der Casus Knactus an dieser Geschichte ist, brauchen wir, brauchst du, brauche ich noch Vergebung? Wir sollen uns doch in das Bild Jesu verwandeln. Warum regt sich da eigentlich kein Protest? Bist du in der Lage, dich in das Bild Jesu zu verwandeln? Dann bist du wieder Gott. Wir sollen uns durch die Kraft unseres Herrn Jesus Christus in sein Bild verwandeln lassen. Wir sind nicht in der Lage, uns selbst in das Bild Jesu zu verwandeln. Wenn das so wäre, bräuchten wir Jesus nicht mehr. Versteht ihr? Wenn es jetzt runtergebrochen wird, wenn wir über die Menschen sprechen und wir kommen darauf zurück, dann ist es letztendlich so, dass wir ja wissen müssen, in welches Bild wir denn verwandelt werden sollen. Da möchte ich nochmal darauf zurückkommen, was ich eingangs gesagt habe. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst, ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Wir sollen in das Bild Jesu verwandelt werden. Knechtsgestalt. Er erniedrigte sich selbst, ward gehorsam bis zum Tod und darum hat Gott ihn erhöht. Niemand von uns kann sagen, ich habe es geschafft. Da bin ich schon. Der Einzige, der das bisher überhaupt geschafft hat, den kennen wir. Manchmal nur dem Namen nach, aber manchmal auch als Person. Nämlich Jesus. Der kann sagen, ich habe es geschafft. So ähnlich hat er sich auch am Kreuz ausgedrückt, als er gesagt hat, es ist vollbracht. Wenn wir es aber noch nicht geschafft haben, dann sind wir da noch nicht, wo Philipper 2, 6 bis 9 uns das deutlich macht. Wir sind noch nicht vollständig in das Bild Jesu verwandelt worden. Wenn wir da aber noch nicht sind und wir wollen aber auch auf die andere Seite nicht, das, was in Jesaja 14 steht, wo bewegen wir uns dann? Wo bewegen wir uns dann? Machen wir das mal wieder anders. Das ist immer so schön, so allgemein zu reden. Wir bewegen uns. Wo bewegst du dich? Wo bewege ich mich? Es gilt, sich immer weiter von dem Trieb, so sein zu wollen wie Gott, zu entfernen hin zu dem Bild Jesu. Ich denke, dass sich jeder, der Jesus nachfolgt, das als einen gewissen Leitsatz vor die Nase halten kann. Denn keiner von uns möchte, das hoffe ich jedenfalls, dass das so ist, dass keiner hier in dem Raum ist, der dem Teufel dienen möchte. Ich glaube, das Ziel verfolgen wir ja nicht. Sondern wir verfolgen das Ziel, dass wir Jesus dienen wollen. Und deswegen gilt es, sich immer weiter von diesem Bild aus Jesaja 14 zu entfernen, hin zu dem Bild aus Philipper 2. Und wir schaffen das nicht aus eigener Kraft. Und ich merke das ganz eklatant, je älter ich werde, nicht weil ich älter werde, sondern weil ich, je länger ich mit Jesus unterwegs bin, dass Gott plötzlich anfängt, seine Finger auf Wunden zu legen, die ich vorher noch nicht mal gemerkt habe, die mich aber total beeinflussen. Und das tut weh. Das kann ich euch sagen. Das ist nicht einfach so ein Zuckerschlecken. Wenn ich nicht, und Jesus hat mich auch auf bestimmte Dinge vorbereitet. Der fängt ja irgendwie nicht an gleich mit dem größten Klotz, den du in deinem Leben hast, sondern er fängt an, dich immer wieder weiter zu verwandeln. Und wenn du auf dein Leben zurückblickst, dass du mit Jesus gegangen bist, dann wirst du feststellen, dass er dich in einigen Punkten wirklich verändert hat. Und er geht mit dir weiter und weiter, Schritt für Schritt. Und manchmal kommen dann so Schritte, wo du denkst, du musst fast Spagat machen, so groß ist der. Und Jesus sagt, komm, der ist auch nicht größer als die anderen Schritte, die wir bis jetzt gemacht haben. Aber ich bin mit dir unterwegs und an diesem Punkt müssen wir jetzt das und das angehen in deinem Leben. Und das tut dann manchmal mehr weh, weil das Empfinden so ist, dass das Dinge sind, in denen er rumrührt, oh, Jesus, muss das denn sein? Kann das nicht auch? Können wir das nicht irgendwie anders regeln? Nein, das tut er nicht, sondern er möchte gerne, dass wir damit durchgehen, denn er ist schon da durchgegangen. Er sagt, alles, was du erlebst, habe ich schon alles für dich getragen, alles schon für dich gemacht. Es ist alles vollbracht. Also bewegen wir uns zwischen diesen beiden Extremen. Ich will das mal so nennen, Extreme, weil niemand kann von sich sagen, dass er im Bild Jesu ist und niemand von uns sagt, dass er dem Teufel nachfolgt. Auch hier gilt, himmlisch-juristisch, biblisch, himmlisch-juristisch. Ich bin gerechtfertigt, ich bin begnadigter Sünder, ich habe ewiges Leben. Und wenn ich meinen Herrn um Vergebung bitte, dann gibt er mir Vergebung. Das ist festgeschrieben, das ist so. Und trotzdem sitzen wir in diesem Spannungsbogen drin, dass wir noch nicht vollständig in das Bild Jesu verwandelt wurden. Ich finde das, also das hat mich dermaßen letzte Woche angesprochen, das habt ihr vielleicht gar nicht so gemerkt, als wir darüber gesprochen haben. Ich hab immer nach einem Einstieg, ich wusste ja, was ungefähr so Predigtinhalt sein wird, ich mache mir ja vorher immer Gedanken. Und dann fragst du natürlich auch, Herr, wie kannst du das eigentlich so anfangen? Wie geht das eigentlich? Und dann liest er mir letzte Woche da diese beiden Stellen vor. Ich habe gedacht, bing! Und da ging mir dann auf, dass ich so gerechtfertigt, wie ich mich manchmal darstelle, bin ich gar nicht. In meinem realen Leben hier auf der Erde mit beiden Füßen im Dreck. Aber im himmlischen Sinne bin ich gerechtfertigt und ich bin bei Jesus. Wenn ich jetzt hier umkippen würde und wäre weg, dann wünsche ich euch noch einen schönen Lobpreis. Braucht nicht traurig sein, wir sehen uns wieder. Aber ich bin beim Herrn. Das wäre jetzt ein Knaller, wenn es passieren würde. Ja, dann wäre es vielleicht die erste Totenauferweckung in der Pfingstgemeinde zu Klausthal oder so. Ich weiß es nicht. Ich will darüber nicht spotten, aber ich glaube, dass Gott auch Humor hat und manchmal auch ein bisschen schwarzen Humor. Also es gilt aber, das ist ja unser Ziel, dass wir uns von dem, was in Jesaja 14 steht, dass wir anfangen, uns davon zu entfernen, indem wir Jesus erkennen und sagen, nein, das ist die Wahrheit, da muss ich hin, da will ich nachfolgen, das ist das, was mir Leben verheißt, wo ich echtes Leben bekomme, wo ich weiß, da bin ich auf der richtigen Seite. Und das ist doch das, dass Jesus uns zieht und sagt, komm, ich will dir helfen, ich will mit dir gehen, ich lass dich nicht alleine. Die Spuren im Sand, Tabea hat so ein schönes großes Bild bei sich im Zimmer hängen, die Spuren im Sand. Herr, da, wo es mir am schlechtesten ging, da sehe ich nur noch eine Spur. Ja, ich habe dich getragen. Ich habe dich getragen, ich habe dich festgehalten. Jesus ist doch derjenige, der uns zieht und sagt, komm, mit dem Affen haben wir nichts mehr zu tun. Den habe ich schon am Kreuz in seine Schranken verwiesen. Dieser Ballermann, dieser Papiertiger, der hat doch gar nichts mehr zu sagen. Ab dafür. Komm, wir gehen in die andere Richtung, weil das führt zum Leben. Und nicht das, was dir da verheißen wird. Und trotzdem ist es so, wir bewegen uns zwischen diesen beiden Fronten. Und manchmal ist es so, dass wir in eine gewisse Routine verfallen und gar nicht mehr merken, dass wir diesem Ziehen Jesu gar nicht mehr nachkommen, sondern dass wir sagen, nein, Herr, ich weiß, also ich habe ja so viel gelernt, ich habe so viel Erkenntnis gewonnen, ich habe so viel in der Bibel studiert, ich weiß schon eine ganze Menge, du. Also ich kriege auch schon ein paar Sachen selber hin. Und ich ertappe mich dabei immer wieder selber. Aber Jesus lässt mich nicht. Er klopft wieder an. Er sagt, hey, hallo, wach mal auf. Es geht jetzt wieder in die Richtung. Oh, Jesus, alles klar. Tut mir leid, ich hab's verpeilt. Er vergibt mir. Es wird nämlich erst dann so sein, dass wir vollständig in sein Bild verwandelt werden, wenn wir bei ihm sind. Dann ist dieses lebenslange Ziehen Jesu vorbei. Erst dann, wenn wir wirklich hier unser irdisches Leben ausgehaucht haben, wenn wirklich dein Herz hier aufhört zu schlagen, keine Gehirnströme mehr messbar sind und die Ärzte dir sagen, du bist tot. Vielleicht hörst du es nochmal, ich weiß nicht, wie der Zustand ist, wahrscheinlich wirst du es nicht hören, weil du hörst nur noch die Engel singen. Und dann sind wir bei Jesus und dann sind wir vollständig verwandelt in das Bild Jesu. Im Moment grassiert ja die Schweinegrippe. Das ist ja so ein tolles Ding. Du kannst ja keine Zeitung aufschlagen, ohne dass irgendwas über Schweinegrippe drin steht. Ist ja auch eine Schweinegrippe. Die Grippe. Du kannst dich impfen lassen, wenn du willst. Du entscheidest dich mit der Impfung in diesem Jahr nicht daran, erkranken zu wollen an der Schweinegrippe. Tolle Sache. Ich war nicht bei der Impfung, ich gehe auch nicht hin, aber ich will da nicht Anti-Werbung machen oder Pro-Werbung, aber mein Arzt hat mir bei der normalen Influenza gesagt, dass Grippeimpfung, er ist mittlerweile 70, dass Grippeimpfung nur was für alte Leute sind. Sagt er, das sind wir beide noch nicht. Aber du kannst dich dafür entscheiden, eben diesen Impfschutz nehmen zu wollen. Wieso nur in diesem Jahr? Nun, Impfschutz gegen diese Viren ist nicht dauerhaft. Grippeschutzimpfung geht immer weiter. Wenn du dich also gegen Grippe impfen lassen willst, musst du das jedes Jahr wiederholen. Die wenigsten Impfungen haben zur Folge, dass sie mit Viren fertig werden. Also das ist nicht so ganz einfach, die Geschichte. Schade, Bernie ist nicht da. Die als Ärztin könnte so bestimmt noch mal was ganz anderes dazu erzählen. Aber das muss jedes Jahr wieder aufgefrischt werden. Du musst, wenn du den Schutz wieder haben willst, dich im nächsten Jahr wieder impfen lassen. Und du entscheidest dich dafür. Beim Sündenfall wurden Adam und Eva mit dem Virus der Sünde infiziert. Ich will das mal auf diese Ebene runterziehen. Beim Sündenfall wurden Adam und Eva mit dem Virus der Sünde infiziert. Du trägst diesen Virus in dir. Deine Impfung ist die immer wiederkehrende Hinwendung zu Jesus. Sündenbekenntnis und Vergebung und den Wunsch, dieser Knechtsgestalt Jesu ähnlicher zu werden. Wir brauchen uns dafür nicht stechen lassen. Wir kriegen auch kein fremdes Serum irgendwie eingeimpft, auch keine abgeschwächten. Wenn, dann kriegst du immer volle Pulle Heiligen Geist. Nur reicht es nicht, sich einmal im Jahr dahin zu wenden. Das ist leider nun mal so eine Geschichte, dass wir das tagtäglich machen sollen, weil wir das brauchen. Jesus hat das gewusst und sagt, du, ich habe Impfstoff im unbegrenzten Maße gegen das Zeug, weil ich habe das alles schon getragen. Also du brauchst dich damit nicht mehr abquälen. Nicht nur Jesus ähnlicher zu werden mit der Knechtsgestalt, sondern auch Demut zu bewahren und sich zu erniedrigen. Ich frage lieber nicht. Nachfolge bedeutet, es so zu machen wie Jesus. Das ist der Nenner. Nachfolge bedeutet, es so zu machen wie Jesus. Jesus kam und nahm Knechtsgestalt an. Er demütigte sich. Er wurde ein Diener aller. Der erste Grund, der wichtigste überhaupt, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist, was ist dieser Grund? Warum ist Jesus auf diese Welt gekommen? Damit er dir in deinem Leben helfen kann? Dass es dir gut geht? Dass die Schwierigkeiten in deinem Leben aufhören? Dass du die Bibel lesen kannst? Was ist der wichtigste Grund? Warum ist Jesus auf diese Welt gekommen? Jesus ist auf diese Welt gekommen, um dich zu retten. Es gibt keinen wichtigeren Grund für Jesus, warum er auf diese Welt gekommen ist. Er ist dafür gekommen, um dich zu retten. Und wenn du das in deinem Leben erfahren hast, dass du gerettet wurdest, wir wollen ja in das Bild Jesu verwandelt werden, und wenn das der wichtigste Grund für Jesus war, was hast du als wichtigsten Grund in deinem Leben, Jesus nachzufolgen? Wenn das der wichtigste Grund war, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist, und wir wollen in sein Bild verwandelt werden, was können wir dann sagen, dass wir das nicht wollen? Sondern es ist sein Ziel, dass nicht nur du gerettet wirst, sondern auch die da draußen, die Jesus noch nicht kennen. Denn für die ist er gekommen, damit sie gerettet werden. Und alles andere ist sekundär. Alles andere tritt dafür in den Hintergrund. Seid ihr noch mit mir? Wir sollen Knechtsgestalt annehmen. Und Emil hat das in seinem Gebet zum Ende vom Lobpreis ja angedeutet, dass wir so eine kleine Schwierigkeit hier in der Gemeinde haben mit Putzen. Und mit Kaffee und Kuchen nach dem Gottesdienst. So schön das ist, das muss ja auch vorbereitet werden, das muss ja gemacht werden. Das bedeutet ja auch Arbeit, das kostet Geld, alleine den Kuchen da immer hinzustellen. Und umso begeisterter war ich, wir hatten Montag ja diese außerordentliche Gemeindestunde zu diesem Thema. Wir mussten eine Gemeindestunde zu diesem Thema einberufen. Und wenn wir das nur per E-Mail und Aushang gemacht hätten, haben wir gemerkt, hätte das gar nichts gebracht. Das wäre nicht gut gewesen. Und Einzelgespräche zu führen, wir haben im Moment so circa 42 Mitglieder in der Gemeinde. Und wenn jetzt Einzelgespräche geführt werden, mit einigen Ausnahmen, mit deiner Frau, kannst du dann vielleicht das anders klären. Aber wenn jetzt Andreas hingehen würde oder selbst wir das aufteilen würden, dann müssten wir jeder mit 9 bis 10 Leuten sprechen. Was das für ein Zeitaufwand ist. Lasst uns doch lieber einfach das andere in Anspruch nehmen, dass wir in die Knechtsgestalt Jesu gehen. Dann haben wir ein Bedürfnis, das zu tun. Ich finde das richtig gut, dass wir am Montagabend einstimmig, ohne Gegenstimme, beschlossen haben, dass wir alle, die hier Gemeindemitglieder sind, Kaffee und Kuchen machen. Und darüber hinaus ist mir durch diese Predigtvorbereitung deutlich geworden, es ist noch ein Relikt aus alter Zeit, dass die Ältesten in der Gemeinde nicht putzen brauchen. Ich habe mich, das war auch nochmal ein Anstoß von Aimé und Chantal letzte Woche, als sie gesagt haben, weil die Stühle müssen ja auch geräumt werden. Und manchmal, wenn hier zwei Frauen sind, die Dinger sind richtig schwer. Und wenn du die einzeln wegstellst, dann bist du schon eine Stunde dabei, nur die Stühle wegzustellen. Wir machen am Montagabend das jetzt so, dass die Stühle zur Seite gestellt werden. Und Chantal und Aimé haben sich bereit erklärt, jeden Samstag die Stühle wieder hinzustellen. Und da habe ich mich schon seit längerem gefragt, weil ja auch immer wieder diese Anfrage kam. Ich habe mir vorgenommen, und das habe ich auch Bernie am Dienstagabend gesagt, ich werde mich wieder auf die Putzliste setzen lassen. Und Andreas hat gesagt, er wird das auch tun. Wir werden diese Gemeinde hier putzen. Das ist meine Gemeinde und ich stehe dazu. Und wenn ich verwandelt werden will in das Bild Jesu, eine Knechtsgestalt annehmen kann, dann nur, dass ich anfange zu dienen. Da brauche ich keine Begabung für. Dreckig machen geht von alleine. Beim Putzen muss man ein bisschen was tun. Aber dafür brauche ich keine Begabung und auch keine Berufung. Das, was damit reinspielt, ist auch die Jüngerschaftsschule, die Tobias besucht hat in Herrnhut. Wir haben uns so ein bisschen mit Jugend einer Mission beschäftigt. Und wenn die rausgehen, da ist eine Geschichte drin in dem Buch von Lauren Cunningham, Bist du es, Herr? Da lebten Leute in so einem zerfallenen Gebäude und da waren die Abflussrohre, die waren defekt und die Fäkalien standen in den Räumen drin. Die mussten da drin leben, die konnten da nicht woanders hin. Da haben sich Leute von Jugend mit einer Mission, die haben den Einsatz selbst bezahlt. Oder Gott hat ihnen geholfen, dass sie es bezahlen können. Aber sie haben dann die Gelder zusammenbekommen, haben eine Bestandsaufnahme gemacht und haben die Scheiße aus dem Keller geschaufelt, damit die Leute wieder vernünftig leben konnten. Dafür muss ich allerdings eine Begabung haben. Weil nicht jeder Mann oder jeder Frau ist dieser Duft in der Nase so angenehm. Ich weiß es nicht. Aber es ist für mich ein Beispiel geworden, was dienen heißt. Und ich würde das gut finden, wenn wir nicht nur bei Kaffee und Kuchen dazu kämen, dass alle beteiligt werden, sondern auch beim Putzdienst. Jetzt muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind 42 Leute. Und wenn du alle 21 Wochen dran wärst mit einmal Putzen, alle 21 Wochen, öfter bin ich dann auch nicht dran. Kein Problem. Alle 21 Wochen ein paar Stunden investieren, nur um hier sauber zu machen, sollte nicht das Problem sein. Deswegen die Anregung, das aufzugreifen, wenn wir das wirklich ernst nehmen, was da steht, dann fängt es bei solchen Diensten an. Es fängt nicht damit an, dass ich predige oder sonst irgendwas mache, sondern es fängt mit ganz einfachen Diensten an. Und das eben dann auch bei Kaffee und Kuchen und beim Putzen. Nachfolge, Knechtsgestalt, Demut, sich erniedrigen. Ich erniedrige mich noch nicht mal, wenn ich hier putze. Ich muss mich ab und zu mal bücken, aber erniedrigen tut mich das nicht. Das ist eine normale Geschichte, also finde ich jedenfalls. Zumindest bin ich jetzt auch, ich habe ja lange Jahre auch anders gedacht. Also auch da ist Korrektur möglich. Danke dafür bei Jesus. Vielleicht sagst du ja, dass mit dieser Knechtsgestalt, Demut und so wie das da steht, verwandelt werden in dieses Bild, das kriege ich nicht hin. Ich auch nicht. Aber mit Jesus gelingt es. Vielleicht fragst du dich mal, wie das eben zugeht, dass du, wenn du nicht weißt, wie es weitergehen soll, ob du das hinkriegst oder so, Wir reden immer davon, dass wir mit Jesus reden können. Die Frage ist, welche Antworten bekommen wir? Wenn ich also wirklich frage, Jesus, ist das wirklich dran in der Gemeinde, dass wir jetzt alle hier putzen, dass wir alle Kaffee und Kuchen machen? Wenn ich nach meinem normalen menschlichen Ermessen gehen würde, würde ich sagen, nee, das kriege ich zeitlich nicht hin. Aber alle 21 Wochen mal Kaffee und Kuchen zu machen, weil ich mache auch so viele andere Sachen. Die kriege ich ja auch gut hin. Und Gemeinde ist für mich immer noch so etwas wie Familie. Und wenn ich in der Familie nicht dabei bin, dann fehlt mir was. Und wir können Jesus fragen, wie das denn vonstatten geht, dass ich wirklich rauskriege, was er auf dem Herzen hat. Dann kannst du dir erstmal die Bibel vornehmen und von vorne bis hinten lesen. Fangen wir mit Johannes 10 an, wie Jesus rausgekriegt hat, was sein Vater will. Meine Schafe hören meine Stimme. Bist du ein Schaf, Jesu? Du kannst ihn aber auch direkt fragen. Stell dich ihm zur Verfügung. Ich bin der festen Überzeugung, er wird dich leiten, weil er das möchte. Er möchte nämlich, dass du in sein Bild verwandelt wirst. Er möchte, dass du dein Ziel erreichst. Er möchte, dass du nicht stehen bleibst, dass du nicht zurückgehst, sondern er möchte, dass du in dieses Bild verwandelt werden kannst. Und vielleicht, also bei mir ist es jedenfalls so gewesen, dass ich auch anfange, in sehr vielen Punkten in den letzten 2 bis 3 Jahren angefangen habe, umzudenken. Nicht, weil ich gesagt habe, ich denke jetzt mal um, sondern weil ich in Schwierigkeiten reingekommen bin, in die ich nicht rein wollte. Aber da waren Umstände, die es mir unmöglich machten, bestimmte Dinge in meinem Leben zu verstehen. Und dann war es für mich die Sache, Gespräche zu führen, aber auch mit Jesus zu ringen. Nicht, indem ich jetzt einen Ringkampf mit ihm mache, sondern darum zu ringen, eine Antwort zu bekommen, wie das sich in meinem Leben verhält. Und deswegen bin ich dabei, also verschiedene Dinge, die ich früher vielleicht anders gesagt habe und auch anders gemeint habe, dass ich anfange, diese Dinge zu revidieren. Und wenn ich mir wirklich vor Augen führe, dass da draußen die Menschen sind, die verloren gehen. Wisst ihr, in den Gemeinden ist es so, dass 90% der Kraft, die aufgewendet wird, nur dazu dient, den Laden aufrechtzuerhalten. Und das ist nur eine grobe Schätzung. Das ist keine Zahl, die ich mir ausgedacht habe. Das hat Evangelikales Blatt abgedruckt. In Wort und Geist war es drin, ne? von Hartmut Knorr. Aber das ist uns ja längst bewusst. Wenn ich mir den Terminkalender von Andreas angucke, der dreht sich nur noch um Seelsorge. 3, 4 Termine pro Tag. Das ist ja auch nicht verkehrt, weil die Probleme sind ja da. Also ich will das jetzt nicht einfach vom Tisch wischen und sagen, du darfst nicht mehr in die Seelsorge gehen. Also versteht mich da bitte nicht falsch. Nur der Ansatz, der da ist, ist, wie komme ich da wieder raus, indem ich mit Andreas Gespräche führe und bete, oder ob ich einfach Jesus bitte, dass er mir hilft, dass ich in sein Bild verwandelt werde. Das ist ein Prozess, das geht nicht von einem Moment zum anderen. Also versteht mich da bitte auch nicht falsch. Ich erwarte, ich habe erstmal sowieso keine Erwartung an euch, dass jetzt alles anders wird und alle in eine andere Richtung laufen, sondern die Erwartung, die ich da habe, ist an Jesus. Jesus ist mit uns unterwegs. Er hat sein Ziel erklärt. Er hat gesagt, was er tun will in unserem Leben. Er will uns verwandeln in die Knechtsgestalt, dass wir auch wirklich wieder anfangen können, ein demütiges Herz zu haben. Und Jesus, das, was du vorgibst, das ist das, wo es sich lohnt, nachzufolgen. Und vielleicht hast du ja den einen oder anderen Moment noch einen Gedanken im Abendmahl dafür übrig, Jesus einfach auch dafür zu danken, dass er das tun will und dass er uns in diese Richtung führt. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das Gleichnis von den anvertrauten Funden, von den Talenten. Weil du über geringen getreu gewesen bist, will ich dich über viel setzen. Und das gilt auch uns. Amen.